Herzlich willkommen zu einer neuen Episode zur Zettelwirtschaft, Tresentalk und Buchhaltung. Mit mir, Conny Stober. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Boris Brokamp, Teil des Familienunternehmens Triple S aus dem Herzen des Ruhrgebiets, so habe ich es zumindest gelesen. Mit seiner Expertise als Geschäftsführer des Unternehmens und dem spannenden Umfeld eines klassischen Familienunternehmens bringt er uns heute wertvolle Einblicke und eine gute Portion Erfahrung aus der Praxis mit. Also lehnt euch zurück, schnappt euch ein Getränk, ihr seid in der Zettelwirtschaft. Es wird eine interessante und lehrreiche Unterhaltung.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen, Talk, Buchhaltung mit Conny Stober.
Herzlich willkommen, Boris.
Vielen Dank, Conny. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Lass mich doch mal wissen, wer bist du, was machst du?
Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Boris Brokamp, wie gesagt, 36 Jahre jung und leite mit meiner Familie zusammen unser familiengeführtes Unternehmen. Und das heißt Triple S Manufaktur Gruppe. Wir haben drei Standorte in Bochum, Witten und Wattenscheid. Und wir sind so ein richtiges Ruhrpott-Unternehmen und wir lieben es auch, im Ruhrpott zu sein. Ja, wir treten ja logischerweise oft im Hintergrund auf. Also was wir machen, wir sind im Endeffekt im Ruhrgebiet der Partner, wenn du wichtige Prozesse im Bereich Vertrieb oder Kundenservice outsourcen willst. Also das machen wir sehr, sehr breit aufgestellt. Wir machen das jetzt als Familie seit über 40 Jahren. Der klassische Begriff ist Callcenter, aber das wird dem einfach nicht mehr gerecht, was wir heutzutage machen. Erstens ist es nicht nur Call, es ist die Mail, es ist der Chat, es ist alles, was dazugehört. Und es ist so viel mehr als das. Man denkt immer an diese Beispiele, wo man selber irgendwie weitergeleitet wurde und dann eigentlich nichts passiert ist. Wir sind für unsere Partner und Auftraggeber so detailliert in den Themen drin und auch mit unseren Mitarbeitern oft 9 oder 10 Jahre in den Projekten drin, dass die oft länger dabei sind als die Mitarbeiter beim Auftraggeber und meist die Themen besser kennen. Damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wir arbeiten zum Beispiel für, ich sage jetzt bewusst heute keine Namen wegen Datenschutz, aber so ein großes deutsches Vergleichsportal, was man ja kennt, da arbeiten wir in mehreren Verticals und unterstützen Kunden, wenn die zum Beispiel abends auf der Couch sitzen und ihre Autoversicherung anpassen wollen und nicht weiterkommen und dann klicken sie auf die Telefonnummer oder auf den Chat, dann kommen die bei uns raus. Wir beraten die, wir helfen bei dem Abschluss und ja, das machen wir insgesamt mit 400 top motivierten und ausgebildeten Mitarbeitern. Wir machen aber, wie gesagt, auch viel Vertrieb und ja, wir lieben unsere Branche und stehen dafür auf.
Die Einstiegsfrage.
Spannend, wirklich spannend. Also ich hatte jetzt auch so Callcenter nur im Kopf, aber das scheint ja wirklich viel, viel mehr hinter zu hängen. Den Servicegedanken, den ihr wahrscheinlich dann auch hegt und dem Kunden gegenüber bringen müsst. Jetzt bist du ja vor kurzem, vor kurzem Geschäftsführer geworden oder wie ist da der Gang gewesen? Also ihr seid ein Familienunternehmen, genau. Ich weiß, deine Eltern sind mit im Unternehmen. Genau. Wie bist du dazu gekommen, dass du doch Teil des Ganzen sein wolltest? Wird ja nicht immer so gewesen sein.
Nee, das war sogar zwischenzeitlich so, dass ich gesagt habe, definitiv nicht. Ich mache einen ganz kurzen Abriss. Ich habe, also als Unternehmersohn habe ich beide Seiten der Medaille mitgekriegt. Mein Papa hat 1990 sein erstes Callcenter in Bochum auf der Königsallee gegründet, 97 dann verkauft. Ich kenne die Zeiten, wo auf der Bank ein 8-stelliger Betrag im schwarzen Bereich ist. Ich kenne aber auch die Zeiten 10 Jahre später, wo auf der Bank ein 7-stelliger Betrag war, aber leider in roten Zahlen. Also ich kenne die Vor- und Nachteile, die sowas haben kann. Und als mein Papa und meine Mama, die ist immer dabei gewesen, nicht nur als Supporterin, sondern auch wirklich aktiv in der Rolle. Als die losgelegt haben in 2012, war ich gerade noch im Studium und bin dann 2013 als Unterstützung, eigentlich wollte ich nur für 1,5 Monate dazu kommen, weil wir hatten damals 10 Mitarbeiter und einer unserer Kollegen ist von einer Bierbank gefallen und hat sich die Schulter gebrochen.
Okay.
Ja, passiert. Der ist auch immer noch da. Gott sei Dank ist die Schulter wieder intakt nach 12 Jahren. Und ich habe damals schon immer während meines Studiums und auch wegen meiner Ausbildung im Callcenter gearbeitet. Also ich kenne die Branche durch und durch und habe das immer schon total gerne gemacht. Und habe dann gesagt, okay, ich unterstütze. Und Alfons war damals, als er gegründet hat, 52, 53. Da ist natürlich die Überlegung, wie machst du weiter? Weil du hast Verantwortung für viele Menschen und du willst das ja auch nicht nur für 10 Jahre schaffen. Der hat immer schon gesagt, Boris, wenn du Bock hast, kannst du Unternehmensnachfolger werden? Ich habe früher gesagt, auf keinen Fall. Und wir haben eins gesagt, wir haben uns immer einmal im Jahr wirklich plakativ so vorm Kamin gesetzt und haben gesagt, wenn Familienunternehmen weiterhin profitabel und gut für die Firma ist, also gar nicht in Zahlen, dann machen wir weiter. Und wenn es die Familie eher belastet, dann nicht. 11 Jahre später, ich bin noch dabei. Die Information, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres, bin ich auch gleichberechtigter Gesellschafter. Also wir haben die Company jetzt zu gleichen Teilen aufgestellt, bin aber seit 6 Jahren auch Geschäftsführer und habe die 6 Jahre davor, ich war der erste Teamleiter, wir waren damals 10 Mitarbeiter, als ich angefangen habe. Ich war der erste Teamleiter, der erste Projektleiter, der erste Trainer und ich bin so froh, dass es mittlerweile Menschen gibt, die das viel, viel besser können als ich. Aber bis auf vielleicht die Buchhaltung und den Controller habe ich alles irgendwie mal selber gemacht und das hilft mir natürlich heute, das Unternehmen auch zu führen. Mein Papa ist sehr, sehr viel auch unterwegs und auch in Podcasts unterwegs. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mal eingeladen wurde. Und ja, ich mache bei uns die operative Geschäftsführung mit unserem Management-Team zusammen und unsere Family mit unseren werten Kollegen. Wir steuern das Unternehmen zusammen.
Jetzt weißt du ja, habe ich vor 2 Jahren oder fast 3 Jahren mittlerweile einen Büroservice gegründet, ja, der sich vorrangig auf Buchhaltung spezialisiert. Ich hatte da gerade so ein Wort gehört. Bis auf die Buchhaltung hast du bisher noch nichts gemacht.
Ja.
Glaubst du, dass die Buchhaltung eher ein Kunstwerk ist oder eher der langweilige Teil des Unternehmens?
Wahrscheinlich kommt auf den Tag drauf an. Irgendwie manchmal beides. Ich glaube, die Buchhaltung ist ein massiv wichtiges Tool im Unternehmen. Ich glaube aber, also ich bin ja selber Dienstleister, so, und ich glaube an Dienstleister-Karma. Und wenn ich doch selber gerne als Dienstleister beauftragt werde, habe ich das natürlich an anderen Stellen auch gerne dann auch das zu beauftragen. Es ist nicht so, dass Buchhaltung mir gar keinen Spaß macht. Ich war in der Schule oder im Fachabi damals sehr, sehr gut darin, aber das ist nicht meine Passion. Und es gibt halt Prozesse wie auch Kundenservice oder auch Vertrieb und ganz besonders auch die Buchhaltung. Da musst du nicht nur die richtigen Menschen mit den richtigen Skills drauf haben, sondern Menschen, zu denen du maximales Vertrauen hast. Weil in der Buchhaltung, du willst dir keine Frage stellen müssen, stimmt das jetzt, was da erzählt wird oder nicht? Und ich bin in einer vielleicht einmaligen Situation, bei mir macht die Buchhaltung nicht nur die süßeste Mama der Welt, die man haben kann, sondern auch wirklich die beste Buchhalterin. Die ist bei uns komplett verantwortlich für den Bereich, hat ein kleines Team von 2 Menschen, okay, und den Rest haben wir extern beauftragt. Mhm. Bei uns der größte kritische Punkt in der Buchhaltung ist das Thema Lohnbuchhaltung. Wir haben 400 Mitarbeiter, die pünktlich Lohn haben wollen, kriegen sie immer 4 Tage früher sogar, da kümmern wir uns drum, aber die haben manchmal Fragen.
Ja.
Dann läuft mal was nicht, was ist jetzt passiert, ich habe geheiratet, auf einmal ist es dann doch ein bisschen anders als vorher und oft sind es ja auch ein bisschen unangenehme Themen für, ja, die Mitarbeiter. Und deswegen haben wir, wie gesagt, meine liebe Mama, die sich dann auch drum kümmert und dann auch vor Ort ansprechbar ist, aber wir haben bewusst auch einen Teil outgesourced, weil sonst müssten wir wahrscheinlich ein Team von 7 Leuten haben. Wir müssten auf Krankheit auch mal irgendwie auf Urlaube planen. Und wir tun sehr gut daran, dass unser Steuerberater auch unsere Lohnbuchhaltung mitmacht, weil er kennt das Unternehmen in and out. Also der weiß ganz genau,
was man... Der ist mit euch gewachsen wahrscheinlich.
Genau, also wir brauchten 7 Anläufe, bis wir den richtigen gefunden haben. Aber der ist jetzt bei uns, als wir auch noch 40 Mitarbeiter waren und ist mit uns gewachsen. Und wir sind total happy. Also sind wirklich sehr, sehr froh.
Wie ist es denn für dich, mit deiner Mama als Buchhalterin zusammenzuarbeiten? Ist das eher harmonisch oder habt ihr hin und wieder auch mal Meinungsverschiedenheiten?
Nee, also zu der ersten Frage, ja, es ist harmonisch. Meinungsverschiedenheiten, glaube ich, gehören dazu. Aber ich bin ja auch Geschäftsführer, aber ich habe eher unternehmerisches Denken. Und ich glaube, dass wenn doch jemand einen Fachbereich verantwortet, dann ist er oder sie halt auch der Profi und weiß, wie die Sachen zu laufen haben. Also ich bin nicht derjenige, der jeden Tag mit meinen Führungskräften spricht und sagt, ich will jetzt, dass er das anders macht. Wenn die glauben, das ist der richtige Weg, dann ist das der richtige Weg. Ich hatte es ja auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, eigentlich habe ich von unserer internen Buchhaltung, Buchhaltung, die auch in die BWA einfließt und so weiter, gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Wo ich aber massiv mit viel zu tun habe, ist das ganze Thema unserer ganzen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die innercompany-mäßig gepflegt werden, die ja nachher nur im Ergebnis auch in die Buchhaltung reinkommen. Ja. Und da sind wir uns sehr, sehr einig. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Zahlen reinkommen, dass die Umsätze reinkommen, dass auch die Kosten reinkommen, die gehören ja dazu. Und sie ist dafür verantwortlich, dass die Dinge dann nachher sauber aufgearbeitet sind. Und da gehen wir wirklich gut Hand in Hand. Und Vertrauen ist nie ein Problem. Und ich meine, ich schulde der Frau sowieso 36 Jahre. Also ich würde mir nicht anmaßen, sie großartig zu kritisieren. Aber wo wir natürlich schon auch unsere Baustellen hatten, war, meine Mutter kann sich ja nicht klonen. Und als wir auf einmal, wir sind ja fast in 2 Jahren von 200 auf 400 Mitarbeiter gewachsen und eigentlich hätte sie das Doppelte an Workload. Und da haben wir versucht, bewusst kluge Prozesse zu installieren, die sie in die Lage bringen, es weiterzuführen, aber sie auch nicht überfordern. Und ich meine, du weißt, meine Mama sieht aus wie Mitte 40, ist aber auch mittlerweile Anfang 60. Und bei ihr ist es tatsächlich so, sie ist halt kein Automatisierungsprofi. Und ich glaube, das ist die Stärke, was oft unterschätzt wird, so vom kleinen Mittelstand. Wir können Dinge halt, also wir haben uns alles Mögliche angeguckt. Die ganzen großen Tools, die auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die auch börsennotiert sind. Und wir haben gesagt, wir brauchen etwas, was für uns flexibel richtig ist. Und da hat unser Controller, der ist Anwendungsprogrammierer, hat eine Datenkrake programmiert, die mittlerweile alles an der einen Stelle einspielt und an alle Stellen wieder ausspielt, die da sein müssen. Und deswegen kann meine Mutter das, was sie am besten kann, drüber schauen, passt es, und dann mit den Menschen auch sprechen, wo es sein muss.
Total super. Die erste Frage erledigt sich nämlich, welche Tools oder Softwarelösungen nutzt ihr, um eure Buchhaltung zu digitalisieren? Ich sehe, ihr seid schon weit dabei. Ja. Mega. Also sind ja immer so Sachen, wo man sagt, manchmal ist es ja, dass die Buchhaltung noch nicht digitalisiert ist. Die Frage können wir schon mal direkt streichen, weil ich glaube, da hast du gerade die schöne Antwort drauf gegeben. Ihr habt jemand im Haus sitzen, der euch dabei geholfen hat. Das heißt, Automatisierungsprozesse sind für euch und ja schöner oder tollerweise ja auch für deine Mutter nicht angstgebende Momente, sondern es ist schon, dass man gemeinsam gesagt hat, das bringt uns voran und da haben wir Bock drauf. Also ich meine, so habe ich deine Eltern auch beide kennengelernt, dass sie vorangehen und ich hatte das Vergnügen, am Samstag noch mit deinem Papa zu sprechen und er immer nach vorne guckt, ne? Und dementsprechend finde ich es mega, dass ihr sagt, auch das macht uns keine Angst, sondern wir mussten ja mit der Zeit gehen.
Absolut, ne? Also vielleicht so ein Satz noch dazu, also wir haben natürlich die ganz normalen Tools im Einsatz. Ich meine, an Dativ kommst du nicht vorbei. Das gehört irgendwie dazu und ist für uns auch wirklich, wirklich gut. Wir hatten früher aber auch, wie gesagt, ich möchte jetzt keine Namen nennen von Produkten, die wir nicht mehr nutzen, weil die uns nicht gut gefallen haben. Vielleicht waren wir aus der Anwendersicht auch schuld. Aber alles, was wir intern machen, ist tatsächlich aufgrund einer Datenbank, die bei uns programmiert ist, die in Excel-Formate nachher auswirft und die gerne an alle Stellen. Das heißt, der Mitarbeiter, wenn er bei uns kommt, der Mitarbeiter ist keine Nummer bei uns, das ist uns ganz wichtig. Das Mitarbeiter ist das wichtigste Gut, was wir haben. Weil natürlich hat er auch eine Nummer oder sie. So, und wenn er kommt, wird der Datensatz erstellt und anhand dessen wird alles dann gemacht. Der wird angemeldet und alles, was dazugehört, und ist dann nachher auch sozusagen ein Kosten- und ein Umsatzfaktor bei uns im kompletten Unternehmenscontrolling. Und eigentlich ist alles, wenn man so will, es sieht aus nach Excel, aber da ist eine ganze Datenbank hinter. Und die ist selber programmiert, ja.
Dann ist also wirklich ganz viele Fragen beantwortest du immer schon. Ich bin ja hier auch so ein bisschen vorbereitet und ich habe ja auch immer nur 20 Minuten Zeit, um so einen Einblick zu geben. Aber dann kann ich ja auch einfach mal fragen, wie beeinflusst die Buchhaltung deine unternehmerischen Entscheidungen im Alltag? Ja. Das heißt, wir haben bei euch die Prozesse schon kurz beleuchtet. Ne? Wir werden nie schaffen, ganze lange Prozessketten zu beleuchten in so einem Podcast. Aber so unternehmerische Entscheidungen aus den Zahlen der Buchhaltung, hast du sowas gehabt oder wann war so der letzte Moment, wo du aufgrund von einer unerwarteten Zahl aus der Buchhaltung eventuell mal deine Entscheidung geändert hast?
Also wie beeinflusst das? Also was wir ja schon machen ist, also Buchhaltung war am Anfang für uns ja ein Ergebnis, was hinten rauskam dann irgendwann. Aber mittlerweile, wir haben ja viel früher angesetzt. Also wir machen einen Jahresplanungsprozess, der ganz deutlich auch sagt, wir wollen so und so viel Umsatz machen mit so und solchen Kosten. So. Ich sage jetzt mal, Plan waren 12 und wir haben letztes Jahr 14 Millionen Umsatz gemacht. So. Und was für mich die BWA am Ende eigentlich ist, ist ein Abgleich, ob das, was wir intern aufgeführt haben, wirklich stimmt. Und wenn ich mal 3 Jahre zurückgehe, war die BWA eine Überraschung jedes Mal. Also es ist schrecklich, aber es war so. Umsatz, Kosten war alles eine Überraschung. Wir sind jetzt heute da, dass wenn ich am 5. des Folgemonats drauf gucke, dann weiß ich auf 500 Euro im Umsatz, und wir machen so 1,3 Millionen Umsatz, also wirklich sehr, sehr genau, ganz genau weiß, wie viel Umsatz am Ende des Monats rauskommt. Bei den Kosten, das war der härtere Faktor, weil wir machen dann auch so verrückte Sachen, wie dass wir jetzt den Basketballverein sponsern. Das sind ja so Dinge, die passieren auch im Jahr. Aber selbst da, auch bei den Kosten und was am Ende beim Ergebnis wirklich unten rauskommt, haben wir eine Genauigkeit von 3.000 Euro jeden Monat. Und das hat stark meine unternehmerischen Entscheidungen auch beeinflusst, zu sagen, ich habe eine Planbarkeit am Anfang, wo ich tagtäglich den Abgleich mache, in welche Richtung wir laufen und dann auch am Ende des Monats weiß, wo wir sind. Und klar, wir haben jetzt vor 2 Jahren, wir haben noch 2 große Auftraggeber nach Hause geschickt. Die Namen sage ich jetzt auch nicht, aber einmal aus der Logistik und einmal aus der Bankenbranche. Hauptfaktor war ehrlich gesagt, Arschlochfaktor war zu groß. Das machen wir nicht, das müssen wir nicht machen, wollen wir auch nicht. Zweiter Faktor war, und das war der Hauptgrund, weil die Mitarbeiter am Telefon wirklich beschimpft wurden. Ich meine, wir rufen selten beim Logistikunternehmen an, um uns zu bedanken, dass das Paket pünktlich kam. Aber wenn es jedes Mal ein Eskalationscall ist, das können wir unseren Leuten nicht antun. Und der dritte Part war, es hat auch einfach die Kalkulation nicht gepasst. Und da gucken wir tagtäglich drauf. Also ich habe einen super Controller bei uns im Haus, aber die Projektmanager, die Themen verantworten, die sind so tief in ihren Zahlen, eigentlich muss ich da gar nicht reingucken. Ich habe Frühwarnindikatoren, die mir dann zeigen, läuft es in die richtige Richtung oder nicht. Da kann ich mal den Hörer in die Hand nehmen, brauche ich Gott sei Dank nicht, weil wir sind ja Bochum mit dem Wattenscheid, da kann ich mir ins Auto setzen. Aber wir führen viel über Verantwortung. Aber ja, ich kann auf Knopfdruck, ich könnte jetzt, wenn ich Internet hätte, gucken, wie wir gestern abgeliefert haben. Und das macht mein Leben deutlich leichter und hilft mir natürlich auch dabei, die richtigen Auftraggeber an Land zu holen, die richtigen dann auch zu behalten und dann auch wie Dinge, wir haben in den letzten 4 Jahren so drastische Lohn nach oben Anpassungen gehabt und alleine, ob wir das überhaupt stemmen können und wie wir stemmen können, also sehr, sehr viel, ja. Früher war es mal immer ein Flipchart, mittlerweile ist es immer noch ein Flipchart, weil wir sind ein People- und motivationsorientierter Laden, aber es gibt eine riesen Excel-Datei, die unsere Entscheidung dann auch danach begründet.
Jetzt hast du in deinem Gespräch, also ich muss es nochmal sagen, es ist so toll, wie du antwortest, einfach weil du ganz viele Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, auch schon beantwortest. Ich glaube, unser Vorgespräch war einfach enorm gut, was das angeht. Aber jetzt hast du unseren gemeinsamen Lieblingsbasketballverein erwähnt. Den verlinken wir auch ganz unauffällig in den Shownotes.
Sehr gut, die haben es verdient.
Die haben es definitiv verdient. Das heißt, spezielle Projekte, soziale Projekte in eurer Buchhaltung, entscheidet ihr das flexibel? Ich möchte nicht sagen spontan, das wäre aus unternehmerischer Sicht nicht richtig, aber flexibel oder habt ihr die wirklich im Laufe des Jahres, also irgendwie habe ich gerade so ein Gefühl gehabt, du hast gesagt, das habt ihr flexibel im Jahr entschieden.
Ja, ist auch so, also ist das witzig, also ja, wir treffen eigentlich immer Entscheidungen, erstmal sind sie richtig und gut und gucken dann, ob sie reinpassen. Also für uns ist das betriebswirtschaftliche Konstrukt wichtig, aber nicht die oberste Entscheidung. Witzigerweise, mein Nachbar ist sehr involviert auch beim Basketballverein und sie hat gesagt, Boris, da ist gerade Platz geworden. In der Sponsorenmannschaft habt ihr nicht Bock. Ich so, boah, bloß nicht. Erzähl das nicht meinem Vater, weil wir sind gerade bei der SG Wattenscheid raus. So, und dann, ich kannte Basketball noch gar nicht. Papa ruft mich an, 3 Tage später, ich habe hier ein knallhartes Ding, wir müssen das machen. Ich so, hast du mit dem HP gesprochen? Ja, alles klar. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das jetzt machen. Einfach aus dem Grund, weil wir glauben, wenn es dir gut geht, musst du was zurückgeben. Und wenn du Bochumer bist, musst du Bochum supporten. Deswegen beim VfL sind wir auch involviert, aber nur mit einem ganz kleinen Teil. Und das hat so gut gepasst, dass wir da reingegangen sind. Und ja, das war innerhalb des Jahres. Und da haben wir auch drauf geguckt, können wir uns das leisten oder nicht? Wir wussten, wir können es uns leisten. Aber was bedeutet das auch für unser Betriebsergebnis am Ende des Jahres? Wir haben ja auch Verpflichtungen an vielen Stellen. Wir haben gesagt, wir wollen das. Wir gucken, ob es geht und haben es dann auch gemacht. Und solche Dinge passieren dann auch mal spontan. Und in dem Fall war es spontan und nicht eingeplant. Aber weil wir so ein geniales Jahr hingelegt haben. Und ich glaube, einer der Hauptgründe, warum das so ist. Und also mein Papa ist sehr, sehr offen mit seiner, dass er sehr christlich orientiert ist. Und er tut das eigentlich nur, weil er Leuten Mut geben will und sagen will, es gibt Werte, die sind nicht nur businessorientiert und die helfen dir, ein erfüllteres Leben zu führen und auch ein besseres Unternehmen zu haben. Und in der Bibel steht ein Satz, der Zehnte gehört nicht dir. Wir haben immer schon gespendet, aber seit über 3 Jahren geben wir ein Zehntel unseres unternehmerischen Ergebnisses ab. Der Basketballverein ist jetzt kein wohltätiger Zweck. Das haben wir jetzt on top gemacht, aber wir unterstützen ein Waisenhaus zum Beispiel auf den Philippinen jetzt auch seit mehreren Jahren und vorher auch in Kapstadt. Und wir glauben einfach, wir entscheiden erst, ob das richtig ist und sehen dann, ob es in die Zahlen passt. Und zufälligerweise passt. Und da wir, seitdem wir das machen, so eine unternehmerische Entwicklung haben, gar nicht im Umsatz, auch da, aber besonders im Ergebnis, wir glauben, das hat irgendwie alles was miteinander zu tun. Ob es Karma ist, ob es der liebe Gott ist, ob Universum ist, das muss jeder für sich selber erklären. Aber wir glauben, da gibt es einen Zusammenhang.
Wir haben in unserem Vorgespräch, hatten wir uns auch über das Projekt auf den Philippinen unterhalten. Ja. Ich habe irgendwas im Kopf, dass jeder Mitarbeiter seinen Teil dazu beitragen kann. Das hat mein Herz ganz schön berührt. Vielleicht möchtest du dazu einmal ganz kurz noch was sagen?
Mach ich gerne. Also wir machen eins, immer wenn Mitarbeiter bei uns starten, gibt es einen Welcome Day und da halten Alfons oder ich 1,5 Stunden, lernen wir die neuen KollegInnen kennen. Und da erzählen wir auch, was wir da machen. Ich mache immer einen kurzen Joke. Ihr seht dann nachher auf eurer Lohnabrechnung, dass die Spende abgeht. Da gucken sie immer erst. Dann sage ich, natürlich ist das nicht so. Das kommt aus dem unternehmerischen Ergebnis. Und jeder, durch jeden Klick, den er macht auf der Tastatur und jeden Call, den er macht, oder jede natürlich auch, trägt einen Teil dazu bei. Und deswegen sind wir da auch so offen mit. Wir glauben so ein bisschen, tue Gutes und rede darüber. Natürlich wollen wir auch andere animieren, was zu machen. Aber wir machen das hauptsächlich, weil wir unsere Leute stolz machen wollen. Für uns ist ein großes Thema, ist natürlich die richtigen Menschen zu finden. Wir haben im Schnitt 200 Bewerbungen, also das läuft wirklich gut im Monat. Aber wir glauben, Retention ist das neue Recruiting, die Menschen auch zu halten. Und dafür müssen die Leute stolz auf das sein, was sie tun und müssen den Sinn da drin finden. Ich glaube, Menschen mit neuen Produkten und Dienstleistungen glücklich zu machen oder sie länger bei einem Kunden zu halten, wo sie dann halt auch wirklich gut versorgt werden, ist schon Purpose genug in sich. Aber wenn man dann noch sagt, ich verbinde das mit etwas, wo ich Menschen was wiedergeben kann, glaube ich, hat das noch total viel Wert. Und deswegen posten wir das auch überall, dass das jeder mitkriegt.
So, Deckel machen. Zahlen, Daten, Fakten.
Ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen, du hast mich überrannt. Also du hast mich wirklich
Entschuldigung.
Überrannt. Nein, überhaupt gar nicht. Also ganz viele Fragen, die ich an dich gehabt hätte, sind aus deiner Erzählung rausgegangen. Bin ich total glücklich drüber, weil du bist ja einer der ersten Podcast-Aufnahmen und
ich freue mich.
Das macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Das heißt, wir gucken jetzt einfach nochmal, was hier so an Fragen noch steht.
Ja, gerne. Ne?
Ich glaube, das Große und Ganze haben wir einfach gemacht. Vielleicht auch nochmal die finanziellen Werte und Prinzipien, die euch als Familie leiten, hattest du auch kurz angeschnitten. Das heißt, für euch ist es ja einfach auch wichtig, den sozialen Aspekt als Familie zu sehen und auch buchhalterisch, unternehmerisch. Ich schließe das eine ja immer nicht aus. Aber
nee, gehört ja zusammen. Ja,
klar. Buchhaltung und Unternehmertum gehört ja zusammen. Ne? Das ist ja so ein bisschen, das hast du abgerissen. Hast du denn vielleicht auch nochmal einen Tipp für Unternehmer, die vielleicht nicht so viele Mitarbeiter haben im Bereich Digitalisierung der Buchhaltung oder auch die Umstellung für euch? Also in deinem Gespräch oder in deiner Antwort klang es vorhin so easy peasy. Ich glaube, so easy peasy ist es ja dann immer gar nicht, ne? Aber vielleicht hast du ja auch für den Mittelstand nochmal so einen kleinen Tipp.
Wir, glaube ich, tun sehr gut daran, genau zu wissen, warum wir jeden Morgen aufstehen und das machen, was wir machen. Und ja, das Krönchen am Arm ist schön und der Porsche in der Garage ist auch schön, aber dafür darfst du morgens nicht aufstehen. Das ist zu wenig, glaube ich, fest daran. So, und wenn du dir klar bist, was du machen willst, dann weißt du auch, welche Entscheidung du treffen musst. Und unsere oberste Prämisse ist, dass es unseren Leuten gut geht. Wir sind kein Prozesskönig oder ich stehe nicht morgens auf, um geile Prozesse zu bauen. Ich weiß, es gibt Menschen, die das machen. Aber wir machen das, damit wir genug Zeit haben, um uns unsere People zu kümmern. Wir glauben, wir haben so einen Leitsatz, wir sind die Dienstleister unserer Mitarbeiter. Intern sind unsere Mitarbeiter unsere Kunden. Und ich nehme jetzt wieder mal meine Mutter als Beispiel, die kann sich doch nur um die Mitarbeiter auch kümmern, wenn sie genug Zeit dafür hat. Und deswegen müssen wir einfach digitalisieren. Und wenn man sich, ich meine, jeder redet ja über KI, aber wenn man schon mal anfangen würde, ein bisschen zu automatisieren an vielen Stellen, glaube ich, ist das der richtige Weg. Und ein Tipp vielleicht auch für jüngere Unternehmer oder auch kleinere, sucht euch die richtigen Partner und behandelt die ordentlich, weil das merke ich auch, wir sind ja auch in der Branche, also keiner steht ja morgens auf, weil er sagt, ich möchte jetzt Callcenter-Agent werden. Wir nennen sie auch nicht Agents, sondern Kommunikationshandwerker, und ich hatte auch so meine Themen mit der Branche zwischendurch, aber deswegen wollen wir unsere Leute ordentlich behandeln, dass die Spaß dabei haben. Und wenn du selber weißt, warum du das machst, kannst du es auch viel, viel besser an deine Menschen weitergeben. Und deswegen die richtigen Partner, die dich verstehen, und behandle sie auch gut und guck nicht immer auf den letzten Euro, ob er irgendwo noch was rausdrehen kannst, weil so funktioniert das heute, glaube ich, nicht mehr.
Das heißt, die Frage, ob eure Mitarbeiter positiv auf diese Prozesse reagiert haben, erledigt sich damit auch?
Ich glaube schon. Und wenn sie Vorschläge haben, also das ist ja der Vorteil. Wir haben diese drei Standorte. Ich bin in jedem Standort zweimal die Woche. Wir sind da, wir sind ansprechbar. Wir haben einen KVP, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Tool, wenn du was willst, was verbessern willst, klickst du drauf, dann geht's an unseren Head of IT, dann besprechen wir das. Also wir versuchen, die Menschen so viel wie möglich mitarbeiten zu lassen. Und ja, natürlich sagen dann auch welche, ach, wäre doch schön, wenn ich jetzt jedes Mal für jedes Kleinteilige wieder zu Beatrix rennen könnte. Aber die verstehen natürlich auch, dass wenn sie dann wirklich ein Thema haben, dass man sich dann ganz anders auch die Zeit nehmen kann. Und ja, Veränderung tut immer erstmal weh. Du kennst dieses schöne Bild. Wer will Veränderung und wer will sich verändern? Das sind nicht immer die gleichen Hände. Aber da glauben wir auch mittlerweile, dadurch, dass wir die Branche so viele Jahre kennen, dass wir da ganz gut entscheiden können, weil wir wollen keine Konzernstrukturen. Wir wollen nicht der Größte am Markt sein. Wir wollen der Beste sein. Das schaffen wir auch wirklich gut. Deswegen, eins möchte ich noch mitgeben an der Stelle. Ich höre auch viele Podcasts und viele, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zuversicht im Markt an vielen Stellen fehlt. Wir haben gerade ein schönes, geiles, neues Gebäude in der Bochumer Innenstadt gemietet wir haben uns nochmal für 10 Jahre verpflichtet. Also wir glauben daran, dass Deutschland auch als guter Standort noch funktioniert. Ja, wir müssen uns mit Themen wie Digitalisierung beschäftigen, aber man kann es ja auch als die Möglichkeit sehen, sich damit zu beschäftigen und nicht als der Getriebene. Und ja, da sehen wir uns im Driver's Seat.
Boris, vielen, vielen Dank. Also, es hat mir mega Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Also, tolle Impulse. Also ich kann es nicht anders sagen. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode zur Zettelwirtschaft.
Das ist okay.
Genau, zur Zettelwirtschaft, Tresentalk und Buchhaltung ist wieder vorbei. Wir hoffen, ihr konntet interessante Einblicke gewinnen und vielleicht das ein oder andere neue Detail für euch mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da oder abonniert den Podcast, damit ihr keine der zukünftigen Folgen verpasst. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz doll.
Danke dir.
Wir wünschen unseren Zuhörern viel Spaß.
Dankeschön.
Boris, einen schönen Nachmittag.
Von ihm mach weiter, so macht Spaß mit dir.
Dankeschön.